Der Energy Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Touchdown
49ers. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Energy Outside Zone Talks. Heute wieder mit mir, Lars, als Host zur Review des Spiels gegen die Miami Dolphins. Wie letzte Woche hatte ich mir das Ganze ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe das genaue Ergebnis gerade gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube, 43-17 war es. Letztendlich haben die 49ers das dritte Heimspiel in Folge verloren. Und ja, ich weiß, es wird nicht leicht fallen, da jetzt zuzuhören, aber dennoch habe ich mir zwei Gäste eingeladen, um ein bisschen ausführlicher über das Spiel zu reden. Das ist einmal der Thorsten. Hallo Thorsten.
Hallo zusammen.
Und einmal der Moritz. Hi Moritz.
Ja, guten Tag. Oder auch nicht guten Tag, je nachdem.
Ja, ich weiß nicht. Es wurde sich jetzt ja schon in diversen sozialen Medien über, ja, gefühlt, ja, jeden Aspekt des gestrigen Spiels, glaube ich, ausgelassen. Da wurde natürlich wurden da wieder Köpfe gefordert vom Quarterback, von anderen Spielern. Ich weiß nicht, wo man da ansetzen soll. Wir haben selber gesagt, eben gerade in der Vorbesprechung, da gibt es eigentlich gar nichts Positives zu bereden. Ich weiß nicht, das Spiel stand in meinen Augen von Anfang an unter einem schlechten Stern. Ich glaube, den Cointos haben wir gewonnen. Dann returned haben wir auch. Und ja, dann hat das Dilemma irgendwie seinen Lauf genommen. Die Vikings sind früh in Führung gegangen mit 14-0. Wir sind dann, ich glaube, das war auch so die einzige gute Phase des Spiels. Da sind wir zurückgekommen durch den Touchdown von Kyle Juszczyk. Und ja, dann gab es auf beiden Seiten des Balls und auch in den Special Teams in meinen Augen sehr, sehr viel Verbesserungspotenzial. Und ich war tatsächlich ein bisschen sprachlos. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Aber wenn man eben mit den Ambitionen in die Saison gestartet ist, wieder in den Super Bowl zu kommen, ja, da war das einfach nicht nur zu wenig, das war einfach gar nichts. Das war in meinen Augen einfach eine Demütigung. Ich hab nichts gegen die Dolphins oder so, aber die sind jetzt ja auch nicht gerade das stärkste Team der Liga. Sich da zu Hause so vorführen zu lassen, letztendlich, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Wie siehst du das, Moritz? Ich weiß nicht. Ich war da wirklich geschockt einfach, muss ich ehrlich sagen.
Ja, wir waren auf jeden Fall, glaube ich, alle geschockt. Und ich glaube, wir können jetzt nachfühlen, wie sich die Packers-Fans letztes Jahr gefühlt haben. Zweimal. Mir fehlt einfach, hier lege ich das Wort zu, das war einfach ein Versagen auf kompletter Ebene, durch alle Positionen hindurch, jetzt mal vielleicht mit ein, zwei Ausnahmen, zum Beispiel Raheem Mostert. Aber sich so vorführen zu lassen, ist klar, man hätte verlieren können, ja, mit dem Argument, okay, Jimmy kommt wieder rein, okay. Aber eigentlich war auch unser Aspekt zu gewinnen, weil wir wollen ja wieder ins Super Bowl kommen. Aber wenn man verliert, dann knapp, okay, könnte man irgendwie verzeihen, vielleicht einen schlechten Tag gehabt. Aber sich so vorführen zu lassen, 43-17, von Ryan, und Ryan Fitzpatrick aussehen zu lassen, als wäre er irgendwie der beste QB aller Zeiten, ich weiß nicht. Und. Ja, sag ruhig weiter, mach ruhig weiter.
Nee, erzähl erstmal, mach erstmal zu Ende.
Nee, ich weiß eigentlich schon fast am Ende. So.
Ja, es ist schwierig, ne, darüber zu sprechen. Und es fällt einem echt die Worte. Ja, vor allen Dingen, ich fand auch die ganze Körperspannung. Irgendwie war das gar nichts. Ich habe immer noch die Hoffnung gehabt, so nach, selbst als es 14-0 stand, ich sage, ja, jetzt kommt gleich der Moment. Und dann sind wir am Drücker und das können wir noch drehen. Es ist noch lange zu spielen. Aber das war auch relativ schnell wieder vorbei. Selbst als der Anschluss kam, es war ja sofort, kriegten wir wieder im Gegenzug gleich wieder den nächsten Touchdown um die Ohren geworfen. Irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie hatte ich hinterher auch schon abgeschaltet und es lief irgendwie nur noch an mir vorbei, das Spiel, weil ich war so schockiert, was da war, was da passiert ist. Die Art und Weise, du hast es schon gesagt, das ist das Schlimme. Ne? Jeder kann ein Spiel verlieren, das ist überhaupt kein Problem und überhaupt kein Ding. Nur wie ich ein Spiel verliere, das ist nochmal was ganz anderes. Also das war gestern gar nichts, in meinen Augen. Also echt nicht schön anzusehen. Aber ich denke mal so auf die einzelnen, naja, Positionen oder Stationen kommen wir bestimmt noch mal kurz zu sprechen, auch wenn es heute schwerfällt. Aber im Großen und Ganzen war das ein Satz mit X.
Ja, definitiv. Also was ihr jetzt angesprochen hattet, ist auch so, Ich weiß nicht, letztes Jahr hatten wir auch ein paar Spiele, wo wir hinten lagen, auch recht früh. Zum Beispiel gegen die Cardinals, weiß ich noch. Aber da hatte ich trotzdem irgendwie immer das Gefühl, da geht was. Wir können da jetzt irgendwie noch zurückkommen. Und das hat sich gestern bei mir halt wirklich gar nicht eingestellt, ne? Das fing an, ich glaube, 7-0 stand es, als wir dann bei Vierter und Eins zu Recht dafür gehen. Ich glaube, gegnerische 30 oder so war es, vielleicht ein bisschen weiter vorne, 35, 40. Und wir aus der Shotgun hinter der linken Seite einen Run-Play callen für Jerick McKinnon, der dann nicht eben diesen einen Yard nur zu gehen hat, sondern dadurch, dass er eben in der Shotgun aufgestellt war, eben allein schon 4 oder 5 Yards mit dem Ball laufen muss, um überhaupt wieder an der Line of Scrimmage zu sein. Die linke Seite der O-Line, ich habe mir eben die PFF-Noten angeguckt. Trent Williams hat mal wieder ganz gut abgeschnitten, es lag aber wohl primär an dem Run-Blocking, was, ja, du hast es angesprochen, Moritz, eigentlich ganz gut aussah. Problem war einfach, dass wir nicht konstant den Ball rennen konnten, weil dann auch einfach die Zeit zu wenig war und wir einfach Feld überbrücken mussten, weil wir eben früh in Rückstand waren. Wir haben oft drüber gesprochen, Teams, die hinten liegen, müssen eben mehr passen. Und ich weiß nicht, ich würde gerne anfangen bei der Offensive Line. Ich weiß nicht, ich habe da jetzt oft gelesen, ja, die sind nicht eingespielt und das ist Personal, was so nicht gespielt hat. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. In meinen Augen sind es 4 Spieler, bis auf Trent Williams, die letztes Jahr auch schon in dem Scheme gespielt haben. Vielleicht auf anderen Positionen, ja. Aber andererseits geht es, glaube ich, anderen Teams ähnlich. Und für mich ist das keine Entschuldigung, ja, wie eine der schlechtesten Offensive Lines der Liga auszusehen, wa zumindest was das Pass-Blocking angeht. Ich weiß nicht. Thorsten, wie siehst du das? Hast du da irgendwie eine Erklärung für vielleicht? Oder hast du irgendwie noch einen Bright Spot gesehen? Weil ich bin da langsam, ja, überfragt.
Ja, du sagst es schon. Also, das ist genau das, was ich auch gedacht habe. Vor dem Spiel haben wir noch gesprochen und haben gesagt: Offensiv machen wir uns überhaupt keine Gedanken. Defense könnte ein bisschen Probleme kriegen auf Corner und so. Und gerade unsere O-Line, du sagst das, außer ja, Ridgeback hatte sonst als Center noch gespielt. Es ist eigentlich eine starke Unit, die eigentlich eingespielt sein muss, die sich alle kennen. Und da habe ich eigentlich die wenigsten Sorgen gehabt. Aber das hat sich ja auch schon gegen die Eagles angedeutet. Das war ja auch schon nicht optimal, was da so passiert ist. Und gestern, ich weiß nicht, da musst du echt schon sadomasofähig sein, um da hinter der O-Line zu stehen. Ich glaube, da hätten sie jeder Quarterback hätte da gestern verprügelt werden oder wäre verprügelt worden. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich kann mich an eine Szene erinnern, da machte der, glaube ich, einen Wackler von den Williams. Und dann kam der da durchgelaufen und ich weiß es nicht. Es ist eine Katastrophe. Ich habe keine Erklärung dafür, was da passiert ist. Ich bin genauso sprachlos wie du und habe gesagt, der hätte es auch jeden hinstellen können, glaube ich. Egal wen, das wäre nicht besser geworden. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich habe keine Erklärung gerade für diese O-Line. Gerade wo wir alle gedacht haben, das wäre eigentlich, da brauchen wir gar nicht hingucken, das funktioniert. Aber war wohl nicht.
So ging es mir ehrlich gesagt auch. Ich habe ja die ersten 2 Spiele, habe ich noch gesagt, ja, komm, die brauchen ein bisschen ohne Offseason, die müssen sich ein bisschen zusammen einspielen, ein bisschen wieder in Form kommen. Aber das Argument hat jetzt spätestens diese Woche eigentlich überhaupt nicht mehr gezählt, weil das Problem hat jedes Team. Und auch die Defense ist ja nicht zusammen eingespielt, wirklich. Und vor allen Dingen bei den Dolphins nicht, die alle zusammen sind, neu zusammen sind, gefühlt. Ich bin da echt maßlos enttäuscht, zum Beispiel auch von McClinchy. Ich habe eigentlich immer in hohen Tönen von ihm gesprochen. Ich glaube, auch okay, er ist immer noch einer der besten Runblocker in der NFL als Tackle. Aber sein Passblocking ist einfach unterdurchschnittlich und das wird dem Pick, den er mal war, neunter Overall-Pick, überhaupt nicht gerecht. Und ich habe das Gefühl, ich glaube, wie wir alle hier, dass er sich nochmal ein bisschen verschlechtert hat zu letztem Jahr im Passblocking. Und auch wenn man ihn sieht, er ist okay, er ist 6'8 groß oder 6'9, irgendwie sowas, also riesig. Aber er ist ziemlich dünn geworden, ziemlich dünn und er sieht eher aus wie ein Titan fast schon. Also, und er wird ja auch, man sieht ihn oft, er wird nicht oft mit Technik geschlagen, aber eher oft mit Körper, mit Füßen. Zum Beispiel, von Aaron Donald schiebt ja eigentlich immer regelrecht hin und her, wie er Bock hat. Aber auch ein Chandler Jones hat ihn, glaube ich, im Spiel gegen die Cardinals im ersten Spiel bewegt, als wäre er ein Receiver gewesen, der irgendwie blockt. Aber es gibt ja noch viel, viel, viel mehr Positionen, die blocken müssen. Zum Beispiel Ross Dwelly hat gestern auch einen Sack zugelassen, der vielleicht aufs Konto von Trent Williams wandert, je nachdem, wie man es sieht. Aber da bin ich auch maßlos enttäuscht. Dazu Kittle blockt immer noch gut. Könnte mittlerweile schon Starting Tackle bei uns sein. Aber alles andere, also da ist komplett irgendwie der Wurm drin, wie bei uns. Es geht aber auch durchs ganze Team durch. In eigentlich jeden Position. Ist irgendwie immer so das Gefühl, jo, wir haben vor der Season das Mindset gehabt, wir sind eh die Allergeilsten. Wir haben also fast unser komplettes Team wieder zurückbekommen. Und wir werden jetzt dieses Jahr wieder rasieren, aber jetzt gehört den Denkzettel. Und mich regt auch so ein bisschen auf, wenn man diese Stimmung, die vorm Spiel ist, so ja, alles locker, alles easy. Und dann kriegt man so eine 43 zur 70 Klatsche. Respekt.
Ja, also das sehe ich komplett ähnlich. Also auch wenn ich jetzt hier irgendwie im Nachhinein nochmal auf Instagram gehe oder auf Twitter oder was und dann diese Posts sehe vom Social Media Team von den 49ers, wie dann da gepostet wird vorm Spiel, ja, und diese großen Töne da von wegen Revenge Tour und Legendary und ja, dann guckt man sich an, was auf dem Platz abgeliefert wird. Ich weiß nicht, letzte Saison hat man es halt noch mit Leistung, ja, gebackupt quasi. Und diese Saison tut man es halt gar nicht mehr. Und wie gesagt, auch die O-Line, das ist halt einfach, sollte eigentlich eines unserer Anker sein im Spiel. Ja, und das ist jetzt wirklich eins der Schwachpunkte geworden ist. Für mich nicht zu erklären. Ich finde auch die Entwicklung ein bisschen bedenklich. Ich hatte da gestern irgendwie noch ein paar Tweets gelesen, dass es dann auch an der Sideline ein bisschen heiß herging zwischen Trent Williams und Laken Tomlinson. Weil es da des Öfteren nicht gepasst hat mit der Abstimmung, ja, die Assignments haben irgendwie nicht gepasst. Es liegt dann natürlich auch irgendwo am QB, ja, der muss ja dann ja auch ein bisschen die Blitz-Packages erkennen und dementsprechend auch die Protection ein bisschen zuordnen. Das hat vor allem in meinen Augen bei CJ in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr geklappt. Bei Garoppolo war es eben so, dass die Dolphins gemerkt haben in meinen Augen, ich weiß nicht, ich kann gleich mal sagen, wie ihr das empfunden habt, dass Garoppolo nicht sehr beweglich war gestern und dementsprechend eben oft, ja, sechs, sieben Leute fast schon in die Box geschickt haben und dann eben einfach rigoros geblitzt sind, sodass Garoppolo eben permanent unter Druck stand und eben diese Accuracy, die er hat normalerweise auch mit einem schnellen Release, dass das dann auch aufgrund seiner noch anhaltenden Knöchelprobleme dazu geführt hat. Also ich sag mal, es muss nur minimal schlechter sein als das, was er in der letzten Saison gemacht hat, weil da war es schon auch immer echt knapp. Ich weiß nicht, ich erinnere mich an sehr, sehr viele Spiele oder Szenen, in der er den Ball noch gerade so losgeworden ist und trotzdem einen dollen Hit abbekommen hat. Und wenn du dann eben da nur minimal, ja, irgendwie im Kopf anders nachdenkst oder deine Füße anders setzt, weil du Schmerzen hast, dann sieht es eben so aus wie gestern. Und Garoppolo war halt gestern in allen Bereichen des Feldes, also sowohl kurze Pässe, Intermediate-Pässe und lange Pässe, komplett off in meinen Augen. Ich weiß es nicht. Ich hatte heute noch mit James Wiebe drüber geschrieben, der meinte eigentlich, verlernst du halt nicht zu passen, ja, oder zu werfen, diese Wurfmechanik. Und ich meine, es sah bei langen Bällen bei ihm jetzt nicht immer genial aus, aber das war gestern noch anders schwach, sage ich mal. Dementsprechend wurde er dann auch nach zwei grauenhaften Interceptions in meinen Augen zu Recht gebencht für CJ Beathard. Aber auch da muss ich sagen, kann ich die Entscheidung vielleicht nicht ganz nachvollziehen, warum, du hattest es, glaube ich, heute auch mal angesprochen, heute Morgen, Thorsten, bei uns in der privaten Gruppe, warum man sich da noch eine Baustelle aufgemacht hat, indem man Nick Mullens quasi, ja, degradiert hat. Ich weiß nicht, vielleicht hätte das mit Mullens gestern noch ein bisschen besser ausgesehen als mit CJ, weil ich fand die Quarterback-Leistung von beiden Quarterbacks gestern unterirdisch, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob ihr das anders gesehen habt, aber auch mit CJ sah das quasi keinen Deut besser aus.
Ja, ich verstehe halt nicht, warum mal sich eine zweite Baustelle auf oder eine weitere Baustelle aufmacht, indem man einen nicht fitten QB wie Garoppolo spielen lässt. Wenn man weiß, dass er nicht hundertprozentig fit ist, auch wenn er sagt, er wäre fit. Da sind Ärzte, die wissen alle ganz genau, was Sache ist. Und ein hundertprozentiger Garoppolo brauchen wir halt, auch hinter unserer O-Line. Uns nützt kein 80-prozentiger was, weil er einfach davon lebt, wie die anderen Mitspieler um ihn herum sind. Er ist halt kein Mahomes oder wer auch immer. Das wissen aber alle. Und deswegen verstehe ich es nicht. Warum macht man das? Geht man das Risiko ein und ja, verbrennt praktisch zwei Quarterbacks mit Mullens und mit Garoppolo, den man hinterher bencht. Und dann haben wir noch Beathard. Und über den brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Also ich tue es weniger. Das geht mir nicht in den Kopf. Wenn ich weiß, er ist nicht hundertprozentig fit. Ich habe heute zum Beispiel gelesen, dass er wohl nur gespielt hat, weil Mullens gegen die Eagles so schlecht performt hat und er dann rausgenommen worden ist und deswegen angeblich soll deswegen Droplo gesagt haben, ja, dann spiele ich. Aber das, ich weiß nicht, was, also das bringt für mich überhaupt keinen Sinn. Ja, also da muss ich sagen, mache ich unserem Coaching-Staff oder die alle Leute, die dahinter stehen, ein bisschen, gebe ich da die Schuld. Das hätte nicht sein müssen. In meinen Augen.
Ich muss sagen, ich kann die Entscheidung vielleicht schon verstehen, dass man Jimmy Garoppolo hat spielen lassen wollen, um ihn so ein bisschen wieder in den Rhythmus reinzubringen, bevor es dann in den vermeintlichen Showdown gegen die Rams geht. Aber die Sache mit dem Backup-QB habe ich auch nicht wirklich verstanden mit Beathard und Barnes. Ich glaube, da war ja dahinter auch eine große, große Lust von Kai, also nicht Lust, sondern so das, ja, sagen wir doch mal Lust von Kyle Shanahan, seinen ehemaligen QB, der er dann doch relativ hoch, früh in der dritten Runde gedraftet hat. Dann wieder hochkommen zu lassen in die Backup-Rolle, dass er halt ein bisschen besser wegkommt am Ende. Da haben wir eh bei Shannon manchmal so das Gefühl, dass er gerne mal ein bisschen zu sehr emotional und weniger rational denkt und ein bisschen zu sehr an manchen Sachen hängt. Aber wirklich andere Erklärung habe ich nicht, außer dass halt Beffert vielleicht im Training diese Woche komplett gut abgeliefert hat, im Gegensatz zu Mainz oder so. Aber
Aber ja, ich verstehe trotzdem nicht, warum man, wenn man weiß, dass Garoppolo nicht fit ist und immer noch mit seiner Verletzung zu kämpfen hat. Man hat es ja gesehen, er war ja nicht hundertprozentig da. Dann kann ich, und ich weiß, dass ich Probleme in der O-Line habe und ich habe sie gegen die Eagles schon, wie vorhin schon gesagt. Dann weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht. Auch im Hinblick auf die Rams. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich muss erstmal das Spiel vernünftig über die Bühne kriegen, ein wichtiges Spiel gegen die Dolphins. Und da darf ich nicht auf die Rams gucken, in meinen Augen, ob eingespielt oder nicht. Für mich ist das nächste Spiel immer das Wichtigste. Und das gestern war ein wichtiges Spiel. Und deswegen, also ich verstehe diese Aktion, wenn es wirklich so ist, leider nicht.
ja, absolut, aber ich glaube halt, dass dahinter schon der Sinn war, dass man vielleicht auch mit hätte in einem 80-prozentigen Garoppolo, also der Gedanke dahinter war vielleicht, dass man auch mit dem 80-prozentigen Garoppolo das Spiel gewinnen könnte, um ihn dann schon ein bisschen vorzubereiten. Also ich glaube, dass wir da einfach viel zu cocky reingegangen sind in das Spiel gestern, also viel zu hochnäsig, um es vielleicht ein bisschen deutscher zu formulieren. Und das hat uns dann halt am Ende den Arsch gekostet.
Aber das,
Ich glaube, wir brauchen da einfach nichts schönreden, also
ja,
es war einfach ein Coaching-Mistake.
da gebe ich dir natürlich auch recht, ne? Das Gefühl hatte man natürlich auch, ne? Dass einfach gesagt worden ist, wir haben schon gewonnen, so ungefähr, ne?
Nö. Und ich glaube, der größte Fehler, also der mit eine Schlüsselrolle gespielt hat, war dieser gescheiterte Fourth and Run. Warum wir da aus einer Gun versucht haben, ein Inside Zone Play zu laufen, das frage ich mich mit heute auch noch mit Jerick McKinnon und nicht irgendwie wenigstens mit Jeff Wilson oder so. Das sind halt, glaube ich, dann doch wieder so Kyle Shanahan, der nicht wirklich Jimmy Garoppolo vertraut. Aber das ist ein anderes Thema, da kommen wir auch bestimmt nochmal irgendwann drauf in einer der nächsten Folgen.
Also wobei dieses fehlende Vertrauen, glaube ich, gestern auch damit einherging, dass er ihn auch, glaube ich, ein bisschen schützen wollte, ne? Vor den Hits und auch mit angesichts seines Knöchels. Also wie gesagt, ihr habt es jetzt gesagt, ich kann es verstehen, dass man es versucht. Er hat es im Training, scheinbar ging es ja, aber es ist halt immer noch was anderes dann im Game Speed, mit Pads und mit Gegnern, die keine Rücksicht darauf nehmen, dass du jetzt halt 2 Wochen verletzt warst. Ist halt doch noch was anderes. Wie gesagt, ihn dann rauszunehmen mit der Begründung, ich will ihn schützen, ist dann halt eigentlich komplett widersprüchlich zu dem Fakt, dass man ihn dann halt überhaupt aufs Feld gelassen hat.
Genau, das meine
Also
ich, ja.
entweder ganz oder gar nicht, ne? Und das sehe ich halt eigentlich auch so.
Und vor allen Dingen auch
Und
bei einem 4. und 1, dann muss er halt mal zur Not einen Hit einstecken oder so, das die ganze Zeit.
ja,
Aber 4. und
genau.
1 ist halt eine Situation, ist dann halt doch mal ziemlich wichtig. Dann ist aber ein bisschen Eier auf dem Tisch.
Also der callt mir auch scheinbar zu wenig QB-Sneaks in solchen Situationen, weil
Nö.
da gibt es sicherlich Statistiken. Ich denke, ein QB-Sneak in seltensten Fällen schlägt der Fehl. Und wenn du dann eben Beathard vielleicht für ein Play nur draufbringst und der sich da gerade reinschmeißt.
Wir hatten ja gestern, haben die Moderatoren sogar eine Statistik aufgebracht in den letzten, dass also seitdem Ding bei uns startet, Jimmy Garoppolo, Ding ist auch gut. und der QB Sneak gemacht hat bei 4. oder 3. und 1, also bei so Short Yardage Situations, hat er 15 von 16 geschafft.
Ja.
Also 5 First Down.
Auch da ging es los gestern, ne? Und in der Offense hatte ich das Gefühl, dass du da die ganze Zeit über auch irgendwie in keinen Rhythmus kommst. Ja, du hattest hier und da mal ein ordentliches Play dabei. Ich glaube, Ayuk hatte zwei nette Catches für 15, 16 Yards oder so. Aber sonst auch die tiefen Bälle, sowohl von Garoppolo, der eine wurde dann intercepted, als auch von Bethard, das war nichts. Ja, ich habe gerade gelesen, Trent Taylor, glaube ich, gestern zwei Snaps gespielt, mehr oder weniger gebencht worden. Ross Dwelly einen Snap gespielt und ich glaube,
Sack
es
zugelassen.
war genau der Display, wo ein Sack zugelassen hat. Also die Offense, ich sag mal so, da hat man jetzt drei Receiver, denen man, glaube ich, vertraut. Mit Ayuk, mit Samuel, mit Bourne, natürlich noch mit George Kittle als Tight End. Aber ansonsten, Dante Pettis war gestern inactive. Ich glaube, auch da sind die Tage gezählt, was seine Zeit als 49ers angeht. Als 49er Spieler, Mitglied, was auch immer. Und ja, ich sag mal so, ihr habt es jetzt auch gesagt, und das ist auch meine Einstellung. Bei der Offense hatte ich mir eigentlich relativ wenig Gedanken gemacht, und dass die dann einfach so dysfunctional aussieht, so total außer Rhythmus, hat mich dann schon doch erstaunt, muss ich sagen. Und ja, da kann man einfach nur hoffen auf schnelle Besserung. Ich kenne mich jetzt zu wenig aus, um zu sagen, was da jetzt hilft. Ich weiß nicht, einfache Plays oder so Vanilla Plays hat Kyle Shanahan in meinen Augen schon zu viel gecallt. In meinen Augen könnte er vielleicht ein bisschen mehr, und das hat man auch beim Touchdown gesehen von Kendrick Bourne zum 30-14 war es, glaube ich, ein bisschen mehr Bootlegs callen, um den Quarterback eben zu entlassen, den bisschen mehr on the run werfen lassen, damit du eben den Druck von der Inside-D-Line ein bisschen wegnimmst, damit du mehr den Quarterback aus der Pocket rausbewegst. Das wären vielleicht so Ansatzpunkte, wie du vielleicht auch gegen die Rams, die da mit Aaron Donald da bekanntlich nicht so den allzu schlechtesten D-Liner drin haben, bestehen kannst. Aber ja, ansonsten hat mich das gestern schon sehr verzweifelt zurückgelassen. Und viel mehr gibt es da, glaube ich, auch zur Offense gar nicht zu sagen. Oder habt ihr
Ich
noch...
glaube, da können wir noch einen ganz wichtigen Punkt bringen. Vielleicht, das habe ich ja vorhin in unserer privaten Gruppe auch geschrieben, dass wir eventuell doch einen Offense-Coordinator neben Kyle Shanahan noch brauchen. Und ich weiß nicht, wie dazu steht, aber ich glaube, das passt jetzt ganz gut rein und ich glaube auch, dass es eigentlich ein wichtiger Punkt für unsere Offense wäre. Weil Kyle Shanahan ist halt doch immer, man merkt schon, dass er dann den Drang hat, zu sehr konservativ zu werden, auch nicht vielleicht nicht so viel für sein Playbook zeigen zu wollen. Ich weiß jetzt nicht, was genau der Grund ist. Das sieht man auch zum Beispiel im Super Bowl oder auch in seinem Super Bowl mit den Falcons als OC. Hat man es gesehen. Und es wirkt dann halt auch immer so ein bisschen wie dasselbe Geleier jedes Jahr. Also jetzt nicht falsch verstehen, aber es ist irgendwie dann doch nicht so viel Abwechslung drin und mit dem OC hätten wir vielleicht noch ein bisschen. Es sollte auch meiner Meinung nach ein OC sein, der nicht teamintern schon irgendwie ein Coach ist, sondern halt irgendwie extern kommt. Von einer anderen Mannschaft, der dann so ein bisschen einen anderen Blickwinkel vielleicht nochmal hat, ein bisschen. Also jetzt diese Saison eh nicht mehr, dann halt zur nächsten Saison. Vielleicht dann nur ein bisschen, also eine andere Betrachtungsweise bei manchen Dingen hat und so ein bisschen Kyle Shanahan entlastet. Und dann halt auch ein bisschen frischen Wind reinbringt.
Ja, vielleicht nicht als Haupt-OC sozusagen, sondern als Unterstützung könnte ich mir das gut vorstellen. Ich glaube nicht, dass Kyle sich das so aus der Hand nehmen lässt. Aber dass er da, dass man, wie du sagtest, eine andere Sichtweise mal drauf bekommt oder oder mal eine andere Idee hat, das könnte schon sehr helfen, glaube ich. Es ist sehr eingefahren. Das stimmt. Die letzten Jahre, was man gesehen hat, ist schon, wiederholt sich das gerne mal bei Kyle mittlerweile.
Ja, also ich bin da ein bisschen skeptisch tatsächlich. Also er hat ja genug Assistenten, so ist ja nicht mehr. Wir haben ja einen Run Game Coordinator mit Mike McDaniel, heißt er, glaube ich.
Ja.
Ein Running Backs Coach, dann hast du diese Control Coaches und hast ihn nicht gesehen. Sind aber auch natürlich alles Leute, die er verpflichtet hat. Ne? Ich weiß nicht, wenn jetzt John Lynch sagt, pass mal auf, du hast hier jetzt, keine Ahnung, einen neuen Assistant Head Coach, der möglicherweise auch, sage ich mal, vielleicht Ambitionen dann irgendwann hegen könnte, ihn zu beerben als Head Coach. Soweit will ich jetzt natürlich nicht gehen, aber dass man dann ihm vielleicht ein bisschen, ja, doch leicht Druck macht, ja, dass er dann auch vielleicht mal so Entscheidungsfindungsprozesse irgendwie überdenkt, sich da irgendwie öffnet für andere Ansätze, sage ich auch mal. Weil wir sind uns einig, das Play Calling und die Play Designs etc., da ist eigentlich, oder beziehungsweise zumindest was die Play Designs angeht, gibt es wenige, die besser sind als er, ja. Problem ist, dass er in meinen Augen dann manchmal einfach zu konservativ wird und vielleicht dann zu sehr in seiner Zone ist, sage ich mal, und dann gar nicht mehr jetzt merkt, was jetzt eigentlich gebraucht wird. Und dass es dann vielleicht hilfreich wäre, wirklich von außen jemanden reinzubringen, ja, und nicht seine Leute. die seine Philosophie verinnerlicht haben, die ihm wahrscheinlich ähnliche Sachen raten werden, weil sonst würde es nicht immer wieder passieren, dass man da vielleicht guckt, dass man irgendwie von outside, also ob es bei anderen Teams ist oder aus dem College oder was auch immer, dass man da vielleicht jemanden kriegt. Aber ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass, ja, sage ich mal, die Möglichkeit, dass das passiert oder die Chance, dass das passiert, nicht so hoch ist, weil Shanahan und Lynch ja dann doch auch ein recht enges Verhältnis zueinander haben und sich da, glaube ich, schon gut vertrauen, was das Ganze angeht. Und ich mir auch vorstellen könnte, dass Shanahan sowas nicht allzu gut auffasst, wenn da sowas passieren sollte. Und ja, ich würde es mir vielleicht auch irgendwo wünschen. Aber wir haben natürlich auch letztes Jahr gesehen, dass es auch anders gehen kann. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich dann den Effekt hat, den man sich jetzt vorstellt aktuell, falls ihr wisst, was ich meine, ne? Sondern dass es vielleicht auch irgendwie ein bisschen nach hinten losgeht und man sich da irgendwie ein Eigentor schießt. Bin ich mir nicht sicher. Deswegen glaube ich nicht, dass es passieren wird. Also ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja klar, wer lässt sich schon gerne jemanden vor die Nase setzen, ne? Und sagen, so, pass mal auf, wir machen das jetzt mal so und so. Schwierig.
Ist wirklich ein schwieriges Thema und das war ja auch ein bisschen respektlos, also nicht respektlos, aber jetzt so ein bisschen schon so ein Ton vom Front Office gegenüber Kai Shannon, dass man mal wissen lassen sollte. Du weißt, was ich meine, ne? Das käme vielleicht ein bisschen komisch darüber jetzt zu sagen, ah, du kriegst jetzt einen Aussie.
Ja. Das ist, ne, das, ich glaube halt auch nicht. Und so ein bisschen habe ich auch das Gefühl, dass so eine Stellung John Lynch halt auch gar nicht hat, sondern das Team trägt ja schon recht deutlich die Handschrift von Kyle Shanahan, ne? Also,
Definitiv.
ich sag mal, bis auf ein paar Picks möglicherweise, jetzt zum Beispiel Solomon Thomas oder so, ist es ja schon oft so gewesen und auch in der Free Agency vor allem, ja, wenn ich mir alleine die Running Back Signings angucke, unter anderem Jerick McKinnon etc., dass das schon sehr stark nach Kyles Wünschen optimiert ist, das Team. Auch was den Coaching-Staff angeht. Und man hat ja auch in der Phase gehört, bevor John Lynch geheiert wurde, zusammen mit Kyle Shanahan, dass sich eher Shanahan Lynch als General Manager ausgesucht hat, als andersrum, dass Lynch sich Shanahan als Head Coach ausgesucht hat. Deswegen, ja, entweder es klappt, glaube ich, mit Shanahan oder wir sehen einen ganz großen Wechsel, was so alles angeht. Aber das will ich eigentlich nicht hoffen und ich bin auch eigentlich der Meinung, dass, wie gesagt, man hat es ja letztes Jahr gesehen, es haben nur Kleinigkeiten gefehlt, dass es eigentlich auch so hinzukriegen sein muss, ohne dass man da große Änderungen vornimmt oder auch irgendwem vom Kopf stößt oder so.
Kommen wir mal zur Defense jetzt, oder?
Bitte.
Ja.
Bitte, unbedingt.
Oh mein Gott. Also, ein ganz großes X im Depth-Chart können wir schon mal auf Brian Poole, oder?
Brian,
Brian
Brian,
Allen, Brian
Brian
Allen.
Allen heißt der
Brian
Gute.
Allen.
Ach, der Name ist, glaube ich, auch nicht mehr so wichtig. ich glaube, da kann man ein ganz dickes X machen in seinem Depth-Chart. Das ist, glaube ich, eine Vorstellung gewesen.
Ja, also ich sag mal so, wenn du halt, ich habe es bei Twitter gelesen und ich glaube auch James Wiebe mit seinen Trikotnummer Fable wird uns da zustimmen. Also wenn du halt Cornerbacks starten lassen musst mit der Nummer 47, ich glaube Jamar Taylor war es, 48 Brian Allen. Ist meistens nicht so ein gutes Zeichen, ne? Und Ryan Fitzpatrick hat es dann halt ja auf die Spitze getrieben, beziehungsweise die Dolphins, die haben einfach einen Jumpball nach dem anderen geworfen in Richtung unserer Nummer 48. Und der hat dann ganz schnöselös da einfach, glaube ich, jeden Catch zugelassen. Ich glaube, er hatte nicht eine Pass Deflection. Ich glaube, er hat einmal einen
Doch,
Fourth Down oder beziehungsweise
eine hat
einen
er
Third
gehabt.
Down verhindert. Also
Nee, er
eine
hat
neue
einmal einen Tackle
Conversion.
gehabt,
Er
aber
hat einen
komplett
Tackle,
zugelassen.
genau. Den Catch aber auch zugelassen. Ich glaube, er hat ein perfektes Passer-Rating gegen sich. Über 120 Yards, zwei PI-Flaggen. Ich
Also, wir
weiß
haben ja schon
nicht.
immer
Also.
gesagt, ich will zwar das jetzt reinreden, aber
Ja, alles gut,
wir hätten niemals gedacht, dass es noch schlechter als Dante Johnson geben
Ja,
wird.
stimmt. Doch, es geht.
Aber es geht. Aber ich glaube, doch schlechter geht es nicht mehr. Ich glaube, wir haben das Schlimmste gesehen jetzt.
Ja, es ist halt, also allein die ganze Story ist so komisch irgendwie angemaßt. Ne? Also es hatte sich ja schon länger rauskristallisiert, dass Mosley wegen Gehirnerschütterung wahrscheinlich raus ist, Witherspoon irgendwie angeschlagen ist, aber er war dann ja active. Und während der Warm-ups hat sich dann rausgestellt, dass Brian Allen, den die 49ers erst Samstag von der Practice Squad geholt haben, Wahrscheinlich starten wird neben Jason Verrett, der mir übrigens sogar ganz gut gefallen hat wieder. Anders als eben Brian Allen. Und
auch nicht schwer.
Ja, es war dann halt, es hat mich so ein bisschen, also so in der Art und Weise habe ich es, glaube ich, noch nie gesehen, dass ein Cornerback so exposed wird. Ne? Wir haben es mal ein bisschen gesehen bei Akella Witherspoon gegen Stephon Diggs jetzt letztes Jahr in den Playoffs. Danach hat Witherspoon sich auch direkt auf der Bank wiedergefunden. Ich weiß nicht, wie er hieß, der Cornerback. Das war einmal bei 49ers gegen Packers 2016 oder 2017 in einem Sunday Night Game. Der wurde, glaube ich, von Rodgers dann auch permanent angeworfen und hat dann auch noch zwei Touchdowns zugelassen gegen Ende des Spiels. Ich gucke gleich nochmal nach, wie er hieß. Aber in der Art und Weise, in einer Halbzeit, habe ich es, glaube ich, wirklich noch nicht gesehen, dass ein Cornerback so getoastet wurde. Ich hatte es getwittert auch, es tut mir für ihn ein bisschen leid, weil ich sag mal, er wird sein Bestes gegeben haben. Ja, er wird sich selber am meisten drüber ärgern, weil ich glaube, nochmal in der NFL irgendwo in einem Regular-Season-Spiel auf dem Feld spielen, wird er nach der Performance sicherlich nicht. Und in meinen Augen hätten die Coaches da deutlich früher reagieren müssen. Ja, vielleicht auch einfach schon sagen sollen, okay, Akella Witherspoon, wenn du active bist zumindest, warum spielst du dann nicht? Ich glaube, Donta Whitner war es, der hatte ihn dann auch sehr, sehr stark kritisiert und hatte, glaube ich, als unter anderem als soft bezeichnet und war da auch, hatte sich da sehr, sehr in Rage geredet, weil auch Witherspoon erst eben nicht spielen konnte, ja, und dann nachdem Brian Allen da jedes Mal wieder hochgenommen wurde, ist er dann wohl zu den Coaches gegangen und meinte, ja, Coaches, ich würde es doch probieren. Ich weiß nicht, das ist alles eine ganz, ganz seltsame Konstellation gewesen da gestern. In meinen Augen hätte das alles viel, viel besser gehandhabt werden können. Und das sind einfach so Dinge, die erwarte ich von einem Team wie den 49ers, die letztes Jahr einfach wirklich aussahen wie ein gut gecoachtes, wie ein harmonisches, ja, wie ein intaktes Team, dass solche Sachen dann auf einmal aufkommen, die eigentlich ja irgendwie für genau das Gegenteil sprechen. Und einfach nur, ich glaube, Matt Maiocco hat es so schön angesprochen. Ja, das, also in meinen Augen sah das gestern aus wie ein Dumpster-Fire, ja. Also du hast nie gesehen, oder ich glaube, wenn ich das Spiel gesehen hätte und mir gesagt hätte, dieses Team stand vor, wie viele Monate sind es jetzt gewesen? 8 Monaten, 7 bis 8 Monaten im Super Bowl. Ich glaube, da hätte ich einen Vogel gezeigt.
Ich meine, das ist auch immer schwierig, man muss sagen, ne? Wir haben mit Cornerback 4, 5, nicht mal, irgendwie gespielt, aber ich kann es einfach nicht verstehen, wie man auf die Idee kommt dann. Also da muss man halt auch irgendwann als Coach sagen zum Cornerback, zu Calabres, okay, du spielst jetzt, ist jetzt egal, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir irgendwas machen. Oder dann so nur sagen zu Jamal Taylor, komm, du spielst jetzt Outside Cornerback, wenn wir keine Nickel Packages spielen oder sowas. Aber irgendeine Lösung finden, dass man da Brian Allen ein bisschen runterholt, weil er schadet, wie du gerade schon gesagt hast, auch ihm selber. Und das tut mir natürlich auch leid, aber das war echt hart. Also das war, was waren es, 2 Touchdowns und irgendwie 2 PIs? Ach, es war halt auch Sachen dabei, wo ich halt denke, okay, als Cornerback, wenn du hast so eine Deep Third Zone, also so eine Deep Blue Zone, wie man es immer nennen will, und dann hast du eigentlich auch die Möglichkeit, dass du in der Deep Zone natürlich dann zum QB schaust und nicht auf den Receiver, aber wenn der Ball dann schon in der Luft ist und du weißt, der Receiver ist da und der Ball wird zu ihm gehen, dann guckst du eigentlich nicht auf den Ball, sondern auf den Receiver, wenn du eh schon weißt, du bist jetzt Run-on-Run gegen den und versuchst irgendwie den Picks rauszuholen, und vor allen Dingen auch nicht, wenn du weißt, du hast ja schon irgendwie sowas zum Big Play zugelassen, dann versuchst du doch erst recht, dass du irgendwie guckst, dass du es runterspielst. Und dann einmal hat er sich auch in der Press-Coverage zu dem einen Touchdown, ich glaube zum 21-7 war es, in der Press-Coverage ziemlich alt aussehen lassen, wo er dann auf einmal 2 Yards weg war vom Receiver.
Bei dritter und 22 war das natürlich, ne?
Genau, dritter und Goal bei 22, ja, genau, das war's. Ja. Auch wieder perfektes Timing. Ach, das, also sorry, das
ja.
Ist halt eigentlich,
was?
Aber es ist auch ein Armutszeichen. Also,
ja, was?
Ich finde da gar keine Worte mehr.
Nee, zu. Das ist so schwierig. Was ich noch viel schlimmer, was mich so aufgeregt hat, als ich gestern gesehen habe, nachdem er zweimal kläglich versagt hat, und nach 10 Minuten war der Junge immer noch im Spiel. Ich sage, warum nimmt man den nicht raus? Das habe ich nicht verstanden. Ich denke, das gibt's auch gar nicht. Und der nächste Ball. Und Fitzpatrick hatte schön Spaß daran. Juhu, da ist er wieder. Schön, dass er noch am Platz ist. Dann machen wir noch ein paar Punkte. Ich habe es nicht verstanden. Ich denke, irgendwas muss doch da jetzt passieren. Und als ich dann heute, wie Lars es ja gerade gesagt hat, den Artikel da lese, dass Witherspoon wohl gesagt hat, es zwickt doch ein bisschen, ist nicht so gut, nur im Notfall. Und nachdem er das gesehen hat, sagt, ach nee, jetzt geht's eigentlich doch wieder. Puh, also.
Ich kann das eigentlich schon verstehen, dass er halt so ein bisschen Injury-Backup war. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt. Emergency Backup, genau, Entschuldigung. Das haben wir zum Beispiel gestern bei Jimmy Garoppolo auch gesehen. Okay, es waren jetzt andere Rahmenbedingungen, weil nur 2 QBs aktiv waren. Aber ich kann den Grundgedanken dahinter schon verstehen, aber nur halt, wenn dann halt schon mal so eine Scheiße passiert ist. Entschuldigung für das Wort, aber ist Scheiße ist schon in Watte gepackt. Der muss doch spätestens nach einem Touchdown und nach einer PI sagen, komm jetzt, ja. Jungen, komm runter, was will das Spoon drauf?
Genau.
Sammel dich, vielleicht geht's in der zweiten Hälfte nochmal irgendwie, aber jetzt gerade bringt das absolut gar nichts, da schadest du dir, da schadest du dem Team, da schadest du eigentlich allen. Und also dann musst du irgendeine Lösung finden. Und wenn du sagst, zum Beispiel Terrarius Moore, ey, du kannst mal kurz auf Cornerback spielen, Deep Third Song kriegst du auch hin. Ist eigentlich safely, muss ja gehen. Irgendwie sowas, aber sorry, das war einfach. Das war auch von Robert Sala oder wer auch immer da dafür zuständig ist, weil die DBs Rennleistungsspiele ist, Spiel oder so, das war einfach schwache Leistung, dass man da nicht früher hätte agieren, also dass man da hätte früher agieren müssen.
Genau, viel zu spät. Deswegen sage ich ja, man hat immer darauf gewartet, dass er endlich vom Platz ist, aber es ging immer weiter und weiter. Und die Dolphins haben gesagt, wunderbar, wir gewinnen für euch oder ihr gewinnt für unser Spiel.
Danke.
Ja.
Und es war auch noch Ryan Fitzpatrick, ne?
Wir haben... Mit Fritz Magic ist er ja mittlerweile. Gegen uns werden sie alle wieder zum Weltstars. Unglaublich, ja, unglaublich.
Die alte Leier mal wieder. Ich habe gedacht, nach letzter Saison, wir hätten es endlich hinter uns.
Ja. Ja. Ja, wortlos. Also sprachlos. Also, ja. Keine Ahnung. Lars, sag was.
Ja, nee, also ich hatte es auch eben schon angedeutet. Also ich hatte halt nie das Gefühl, dass die Defense irgendwie diese Dolphins-Offense irgendwo nochmal stoppen kann. Letztes Jahr hatte man immer das Gefühl, okay, unsere Defense ist für ein Play gut, ja, Fumble oder Interception oder sogar vielleicht ein Pick-Six oder sowas. Gestern gar nicht das Gefühl gehabt. Es waren hier und da gute Plays dabei. Ich glaube, Quan Alexander hatte einen Sack, ich glaube, erst in seiner Saison, sah nicht schlecht aus bei einem Blitz. Dann Kerry Hyde hatte einen schönen Sack, wo er Fitzpatrick zu Boden gebracht hat. Wo dann im nächsten Play bei Third and Goal von der 22 eben dieser Touchdown fällt gegen Brian Allen. Und da hatte ich noch so ein bisschen Hoffnung. Da dachte ich, okay, wenn die jetzt ein Field Goal machen, 17-7. Aber auch da, das hatte sich dann ganz schnell gelegt irgendwie. Und es war dann wirklich wie ein schlechter Film. Also dieses ganze Spiel, auch die ganze zweite Halbzeit, ne, beim Stand von 30-7, dann machst du noch das 30-14, okay. Dann machen die im nächsten Drive wieder den Touchdown und dann war es halt auch wirklich einfach gegessen. Ich habe dann auch nur noch mit einem Auge, glaube ich, hingeguckt und ungläubig mich irgendwelchen anderen Dingen gewidmet. Also das war in vollsten Zügen einfach nur, ja, einfach nur beschissen, genau. Und ich weiß nicht, also ich würde gerne positiv mehr reden und dann irgendwie noch irgendwo mehr Hoffnung rausziehen, dass es besser wird. Das konnte man nach dem Eagles-Spiel ja noch ganz, ganz gut machen und nach dem Cardinals-Spiel auch. Aber jetzt bin ich mit meinem Latein wirklich ein bisschen am Ende. Es ist eben so, es müssen noch 11 Spiele gespielt werden. Ja, die kannst du nicht einfach abschenken. Und ich glaube, das Team ist auch zu gut dafür, als dass wir da jetzt irgendwie jedes Spiel verlieren würden oder was. Man kann nur hoffen, dass man irgendwie jetzt aus diesem Sumpf rauskommt. Ich bin eigentlich guter Dinge, dass der Coaching-Staff da, was jetzt so die mentale Ebene des Spiels angeht, eigentlich eine gute Arbeit leisten wird. Und ja, wer weiß. Also jetzt fährt man eben nach L.A. zu den Rams. Aber auch da, das ist ein neues Spiel, das fängt bei 0-0 an. Auch die hat man letztes Jahr zweimal geschlagen. Muss man gucken. Jetzt von Spiel zu Spiel sehen. Ich hätte es mir gewünscht, dass man mit 4-1 jetzt reingeht in diesen langen Stretch gegen den ganzen schweren Gegner. Jetzt ist es nicht so gekommen, aber ja, wie gesagt, wir können es nicht ändern. Gespielt werden muss trotzdem. Man kann nur hoffen, dass eben jetzt vor allem in der Defense dann irgendwie Richard Sherman zurückkommt, Emmanuel Mosey zurückkommt. Und ja, dann muss man irgendwie da jetzt durch, ne? Also, so hart es klingt.
Aber man kann jetzt entspannter gucken. Also die Erwartung ist jetzt auf jeden Fall gesunken um einiges, glaube ich.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das für dich zum Beispiel jetzt entspannter ist, weil für mich ist jetzt immer, ich glaube, gestern war das erste Spiel, wo ich jemals gesagt habe, zur Halbzeit komm, das Spiel ist gelaufen. Ich glaube, Lars und ich haben schon wahrscheinlich tausende Diskussionen geführt in unserem Leben, in unserem Spielen, dass man das noch nicht so früh abschreiben sollte. Bei mir war es dann auch zur Halbzeit, wo ich gedacht habe, komm, ja, jetzt ist es vorbei. Und man hat es auch selbst bei Kai Steinern gesehen, wenn der Headcoach schon sagt, komm, zur Halbzeit, jetzt kommt der Backup-QB drauf. Das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass er gesagt hat, komm, jetzt ist eh alles egal. Das Spiel ist ja schon verloren.
Entspannter meinte ich damit, ne, dass wir jetzt
naja, genau,
das nächste Spiel rein und war das jetzt wie ja schon oft gesagt worden ist, oh, das ist ein Must-Win und Sieg ist garantiert und Sieg ist Pflicht und so, so war ja die Erwartungshaltung.
Aber
und das ist halt eben jetzt nicht mehr so.
Das ist halt gerade bei mir das Gegenteil. Ich hatte immer so ein schlechtes Gefühl schon den ganzen Sonntag gefühlt über immer. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem Spiel. Das war aber letztes Jahr zum Beispiel gar nicht so. Und ich finde mich auch dann, wenn wir so zum Beispiel jetzt verlieren, also wie gestern verlieren gegen die Dolphins, so richtig dumm. Dann ja, ganz am Montag schon gelaufen. Eigentlich ist der die ganze Woche schon scheiße.
Ja.
Ich weiß nicht. Also ich würde es lieber sehen, dass wir gewinnen. Und ich glaube, wir haben jetzt auch das Problem, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir kommen irgendwie ausgeglichen durch die Saison durch mit 8 und 8, vorausgesetzt, die findet noch komplett statt. Das weiß man auch nicht so ganz. Wäre es, glaube ich, ein ziemlich schlechtes Ergebnis für uns, weil wir würden weder irgendwie knapp in die Playoffs kommen, noch würden wir wirklich guten Traffic rausschlagen, den wir dann vielleicht traden könnten oder selber nutzen könnten, je nachdem. Oh, also ich weiß nicht, die Saison ist bis jetzt echt, also die Saison ist wahrscheinlich komplett eine Enttäuschung. Aber ich glaube auch, ich hoffe, dass vielleicht, wenn die Ford auch zurückkommen sollte, irgendwie, dass dann der Passer schon ein bisschen besser wird und vielleicht irgendwie mit viel Glück irgendwie doch noch irgendwo reinrutschen. Ich glaube, erwarten wir umso nichts mehr.
Ja, richtig.
Nächstes Spiel, Rams Sunday Night, ne? Also ich hab. Ja, ich guck mal, vielleicht, also ich weiß noch nicht, also normalerweise wäre ich wach geblieben, aber ob ich mir das dann antue, ich weiß es nicht. Wir wissen ja auch nicht, ob Garoppolo dann spielt, ne? Also die Knöchelprobleme gehen jetzt ja auch nicht von heute auf morgen auf einmal weg, ne? Also.
Oh, angeblich ist ja jetzt, habe ich vorhin gelesen, irgendwie Day by Day, man muss gucken. Also war ja auch irgendwas, also keine Ahnung.
Ja, nur ja. Also ich bin halt noch so ein bisschen skeptisch. Okay, also klar, also man hat es schon gesehen, er hatte Probleme und so. Aber irgendwo bei langen Bällen immer Probleme gehabt, ne? Garoppolo jetzt, und
ne. Soll keine Entschuldigung sein jetzt, dass er jetzt verletzt ist, um Gottes Willen. Also das, was er gestern abgeliefert hat, das kriegen
nein, der Meinung
vielleicht auch mit der Verletzung hin.
Ja, also
ich muss gerade sagen, ne? Komplett dabei.
Also. Ich meine, er hat es ja gegen die Jets mit der Verletzung auch noch geschafft. Ja,
ja eben, ganz genau.
Und also. Ich sag mal, ich erinnere mich an Playoff-Spiele von Aaron Rodgers, wo der da auf einem Bein quasi gelaufen ist und da trotzdem abgeliefert
oder,
hat, wie sonst
oder was. Oder Philip Rivers, der mit dem gerissenen Kreuzband das Spiel noch zu Ende spielt.
Ja, es ist halt drin, ne? Und ich sag mal, wenn du halt startest in der NFL, egal wie verletzt du bist oder auch jetzt Thema Brian Allen, egal wie lange du nicht gespielt hast, du musst dich eben, wenn du dich mit den Besten messen willst, musst du dich auch dann daran messen lassen, ganz einfach so. Und das darf oder sollte keiner in Watte gepackt werden. Auch zum Beispiel jetzt Alex Smith gestern, tolles Comeback in meinen Augen, ja, super Story. Gespielt hat er trotzdem nicht gut. Und ich habe es auch nicht verstanden, warum er ihn nicht wieder runtergenommen hat. Das sind so Sachen, da muss man eben leider das Emotionale so ein bisschen trennen. Und auch bei Garoppolo, so gerne ich ihn habe und auch so gerne ich mir oder so sehr ich mir wünsche, dass er die Lösung ist auf Quarterback, ja, steht das für mich immer mehr in Frage. Aber wie gesagt, da wollen wir jetzt noch nicht den Teufel an die Wand malen. Das haben wir jetzt schon des Öfteren fast getan. Aber wie gesagt, die Saison ist noch lang. Moritz, du hast es, glaube ich, auch gesagt. Man muss jetzt einfach abwarten, gucken, Garoppolo die Saison zu Ende spielen lassen, in meinen Augen. Einfach wirklich gucken, ob er das Team, und das Team ist ja dieses Jahr wirklich sehr, sehr geplagt von Verletzungen und anderen Einwirkungen, gucken, ob er das Team einfach auf seinem Rücken tragen kann. Und wenn er es nicht kann, glaube ich, ist es ja so, dass man nach der Saison relativ kostengünstig aus dem Vertrag rauskommt. Ja, und dann, so hart es klingt, ist es eben einfach so, dann ist das Experiment irgendwo leider gescheitert, aber ja, shit happens, ne?
Es sollte nicht so rüberkommen, dass ich gesagt habe, die Verletzung, warum man ihn nicht hätte spielen lassen, ich wollte ihn nicht in Schutz nehmen, um Gottes Willen. Also er hat gestern eine Katastrophe gespielt und ich bin auch der Meinung, das muss ein NFL-Top 10, Top 15 Quarterback wegstecken können mit einer leichten Verletzung, wie ihr es gerade gesagt habt. Gottes Willen, ich will ihn nicht in Schutz nehmen. Ich meinte nur im Allgemeinen, wenn er schon verletzt ist.
Auf jeden Fall.
Und ich habe zwei gesunde, in Anführungsstrichen, QBs draußen. Schwierig. Ja.
Ich bin auf jeden Fall voll bei dir, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das Garoppolo-Problem, was er auch am Anfang der letzten Saison hatte, dass er dann eben bei einer Verletzung dann doch ziemlich, ziemlich ängstlich ist. Wir haben es auch letztes Jahr gesehen, dass er Angst hat, gehittet zu werden. Gestern auch. Und ich meine, im Chatspiel hat er sich dann gedacht, ja, komm, die Schmerzen gehen weg. Er hat auch bestimmt irgendwas gespritzt bekommen oder irgendwie Tabletten bekommen. Das ist ja immer so in der NFL. Aber gut, er ist halt dann, also er ist halt, es gibt halt immer mehr Fragezeichen um ihn herum. Und ich meine, wir haben auch letztes Jahr immer das Thema gehabt, ist ja unser Franchise-Guy wirklich, wenn er mal ein schlechtes Spiel hatte, was auch nicht so selten vorkam letzte Saison. Und ich glaube halt, wenn diese Frage irgendwo da ist, Woche für Woche, ist halt auch irgendwo die Frage, berechtigt, ob er wirklich der Franchise-Guy ist.
Ja, das ist noch ein Thema, wo wir, glaube ich, lange drüber reden können. Was ist Garoppolo? Der ist ja nicht. Und dann? Aber ich glaube, das würde jetzt ausatmen, wenn wir das heute sprechen würden.
Nein, also da will ich jetzt auch eigentlich gar nicht so tief reingehen. Aber das sind halt Gedanken, ne, die auch, also klar, es sind erst 5 Spiele und so, und aber auch, ich denke, das sind halt auch Sachen, über die machen sich oder müssen sich John Lynch und Kyle Shanahan auch Gedanken machen. Ne? Ist klar, wer wird nächstes Jahr Free Agent, ja, was ist mit dem Draft? Wie gesagt, freiwillig Spiele verlieren tut niemand, wird niemand machen. Das Team in meinen Augen auch, wie gesagt, immer noch zu gut, um da jetzt, ich weiß nicht, gegen die Redskins oder wer auch immer kommt, aber zu verlieren, gestern, wie gesagt, ihr hattet es ja auch durchklingen lassen, ne? Die Töne, auch in der Facebook-Gruppe etc., waren halt immer, ja, jetzt kommen die Dolphins, Pflichtsieg und hast du nicht gesehen. Man muss sich immer wieder vor Augen führen, in der NFL ist nichts geschenkt. Egal gegen wen, auch wenn die Mannschaft sonst wie viele Niederlagen in Folge hat oder hast du nicht gesehen. Ich glaube, auch die Browns sind in ihrer 0-16-Saison zweimal in Overtime gegangen. Es ist ja nicht so, als wenn die alle keinen Football spielen können. Ne? Und das hat man gestern gesehen und auch die Eagles haben es gestern nicht schlecht gemacht gegen die Steelers. Nachdem sie dann gegen uns gesagt worden ist, ja, die sind ja so schwach und ne, wie konnte man das verlieren? Da wird einem nichts geschenkt und wenn du dann eben mit der Einstellung da reingehst, wie es manche Fans gemacht haben, dann fliegst du eben so auf die Schnauze. Und wer weiß, vielleicht ist es auch wieder für was gut, ne, dass du wieder in diese letztjährige Rolle reinkommst, wo die 49ers keiner auf dem Zettel hatte, wo sie der Underdog waren, wo sie da nicht mit viel Druck spielen mussten. Es ist ja jetzt schon anders. Und wie gesagt, ich hoffe einfach, dass man da irgendwelche positiven Schlüsse draus zieht. Aktuell fällt es mir persönlich schwer. Aber da können wir eben nur hoffen und Daumen drücken. Ne? Ja gut, ich glaube, dann ist auch alles gesagt zu dem desaströsen Spiel. Ich hoffe, dass es die nächsten Wochen ein bisschen spaßiger wird, die Review aufzunehmen, weil das war letzte Woche schon ja, kein Zuckerschlecken, sage ich mal. Nein, wie gesagt, wir gucken trotzdem irgendwie positiv in die Zukunft und ja, was bleibt uns anderes übrig? Weiter geht's für uns dann eben, wie gesagt, gegen die LA Rams, beziehungsweise bei den LA Rams. Da nehmen wir dann auch als nächstes die Preview auf. Die könnt ihr dann auch wieder hören. Und ja, mir bleibt dann nichts anderes mehr übrig, als mich bei meinen Gästen zu bedanken. Moritz, hat mich gefreut, dass du wieder dabei warst.
War mir eine Freude, dabei sein zu dürfen und auch wenn es beschissen ist, stay faithful.
Ja, und Thorsten auch wie immer nicht zu negativ in die Zukunft gucken, glaube ich, heißt es für uns alle. Aber ich glaube, es kriegen wir hin, oder?
Ja, definitiv. Ne? Immer vorwärts, es geht immer weiter und das ist halt Sport, sage ich mal. Ja, es hat mir auch Spaß, naja, es hat mir fast so genauso viel Spaß gemacht wie sonst. Ich verabschiede mich dann auch. Vielen Dank. Bye, bye.
Jo, und das war's dann auch von mir. Wie gesagt, Podcast gerne abonnieren, positiv bewerten im besten Fall und unseren sozialen Medien folgen. @49ersempire. Und dann, auch wenn es schwer fällt, wie immer, Go Niners. Macht's gut.
It's an empire, not a nation.